Entsetzen in Moskau und in der ganzen Welt. Zehntausende demonstrierten heute in der russischen Hauptstadt mit einem Trauermarsch für den ermordeten oppositionellen Politiker Boris Nemtsov und gegen das Regime von Wladimir Putin. Die Behörden gehen von einem politischen Auftragsmord aus und ermitteln in alle Richtungen. Sie verfolgen russische, kaukasische und auch ukrainische Spuren, so heißt es. Wie glaubhaft das ist, ist schwer zu überprüfen. Ich begrüße Sie zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Wieder wird ein Kreml-Gegner ermordet, genauso kaltblütig wie 2006 die Kreml-kritische Journalistin Anna Politkovskaja. Anna Politkovskaja. So, jetzt haben wir es. Im Studio begrüße ich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.
Guten Abend,
Herr Steinmeier. Robert Röttgen, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, hat gesagt, die Hauptverantwortung für die Ermordung Nemtsov trage Wladimir Putin. Er sei für das aggressive außen- und innenpolitische Klima Russlands verantwortlich. Teilen Sie seine Ansicht?
Jedenfalls ist die Betroffenheit in Russland groß. Wir haben heute Nachmittag engen Kontakt mit der Botschaft in Moskau gehabt während der Demonstrationen. Und tatsächlich herrscht die Befürchtung, dass der Krieg in der Ostukraine auch seine Schatten auf Russland wirft. Der Krieg in der Ostukraine, das Engagement Russlands selbst, hat eine Polarisierung innerhalb der russischen Gesellschaft zur Folge gehabt. Nationalistische Kreise sind offenbar enttäuscht, dass es gegenwärtig jedenfalls zu einer gewissen Ruhephase kommt. Das mag ein Gesichtspunkt sein. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, sollten wir uns nicht in erster Linie am Spekulieren beteiligen. Ich weiß nicht, wer der Täter ist, andere wissen es auch nicht. Und wir müssen hoffen, dass schnellstmöglich und transparent aufgeklärt wird.
Das hat Wladimir Putin ja versprochen, eine transparente Aufklärung. Vertrauen Sie ihm da?
Naja, die Fälle, die es in der Vergangenheit gab, einen haben Sie genannt, lassen einen zweifeln, ob das in der Vergangenheit mit der erforderlichen Transparenz geschehen ist. Ich finde, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, gerade nach der Minsker Vereinbarung, hat Russland, hat auch Präsident Putin allen Anlass, hier eine offene und transparente Aufklärung durchführen zu lassen durch die Überprüfungsbehörden. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit für Russland, auch jeden Verdacht auf die russische Führung abzulenken, den die Opposition, die ohnehin nicht zahlreich an Köpfen ist in Russland, hat
viele auf die Straße gebracht.
Hat mit Boris Nemtsov zweifellos einen der profiliertesten Köpfe verloren. Und dazu jemanden, der aus früherer Zeit, aus den 90er Jahren sogar Regierungserfahrung hatte. Das ist schon ein Verlust für die Opposition, der hart ist.
Herr Steinmeier, wer immer die Hintermänner gewesen sind, wird jetzt nicht die Lösung des Ukraine-Konflikts noch schwieriger?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe eher darauf, dass die Konfliktparteien, auch Russland, sich an die Minsker Vereinbarungen gebunden fühlt. Ich habe immer gesagt, Minsk war noch nicht der Durchbruch. Es zählen nicht die Worte auf dem Papier und die Unterschriften, sondern erst, wenn dem Taten folgen. Wir sind jetzt in der Situation, dass schwere Artillerie in den letzten Tagen von beiden Seiten zurückgezogen worden ist. Wir haben so etwas wie eine Atempause und müssen jetzt mit den Konfliktparteien arbeiten, dass es weitergeht.
Befürchten Sie nicht nach diesem Attentat, dass der Ruf nach Waffenlieferungen, besonders aus den USA, doch wieder stärker wird?
Nein, wir waren jetzt in den letzten Tagen auch mit den amerikanischen Freunden häufig im Gespräch. Ich habe auch mit dem Außenminister Kerry gesprochen. Ich glaube, auch in den USA besteht die Erwartung und die Hoffnung darauf, dass die Minsker Vereinbarungen Folgen haben, Folgen, die zu einer Entschärfung des gegenwärtigen Konfliktes führen. Insofern sehe ich im Augenblick nicht die Situation, dass vom Ausland massenhaft Waffen jetzt in die Ukraine hineingeliefert werden. Ich finde auch, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir von einem Schweigen der Waffen oder weitgehenden Schweigen der Waffen jetzt in einen nachhaltigen und dauerhaften Waffenstillstand kommen und dann vor allen Dingen das tun, was ebenfalls notwendig ist. Ich habe gerade ein langes Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes gehabt. Die humanitären Zustände sind katastrophal, gerade in Altenheimen, Kinderheimen, Behindertenheimen. Wir müssen da dringend etwas tun.
Herr Steinmeier, wir reden gleich weiter. Denn in der Ukraine, meine Damen und Herren, schweigen, wir haben es gehört, zum größten Teil die Waffen beim Krieg zwischen den Separatisten und der ukrainischen Armee. Beide Seiten haben schweres Kriegsgerät abgezogen. Aber klar ist, Putin und die Separatisten haben wohl den Osten der Ukraine gewonnen. Und in Berlin wächst die Enttäuschung über den ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Hat er sein Land militärisch und wirtschaftlich stärker dargestellt, als es eigentlich ist? Ist die Ukraine nicht in Wirklichkeit auch ein zerrüttetes Land, auch politisch am Ende? Marion von Haaren und Robin Lautenbach.
Petro Poroschenko, an seiner Seite der Bundespräsident. Die deutsche Politik hatte in Poroschenko große Hoffnungen gesetzt. Er galt als zuverlässiger Partner des Westens. Dann die Niederlage der ukrainischen Armee in Debaltseve. Hinter vorgehaltener Hand heißt es in Berlin, Poroschenko habe bei den Verhandlungen in Minsk nicht wirklich gewusst, wie schwach seine Truppen eigentlich sind. Doch selbst Sicherheitsexperten im Westen wie Wolfgang Ischinger zeichnen ein verheerendes Bild.
Wie wenig Widerstandskraft im konkreten Fall schon im Sommer in der Ostukraine und jetzt bei den Kämpfen um das Problem Debaltseve herum, wie wenig Widerstandskraft da noch übrig geblieben ist. Das hat aber in der Tat wahrscheinlich nicht nur die ukrainische Führung erstaunt und überrascht, sondern auch viele im Westen. Wir haben es mit einer zerfallenden, nicht mehr kampffähigen Armee zu tun.
Nationalfeiertag, prunkvolle Parade der ukrainischen Armee vor ihrem Oberbefehlshaber. Doch in Wirklichkeit ist seine Armee erbärmlich schlecht ausgerüstet, hier beim Rückzug aus Debaltseve. Ganz anders sie, die Freiwilligenbataillone, die von Oligarchen, von superreichen Industriellen also bezahlt werden. Das größte ist das Azov-Bataillon. Es gilt als rechtsextrem, was von der Moskauer Propaganda breit ausgeschlachtet wird.
Man schätzt, dass es ungefähr 40 Bataillone gibt, unterschiedlicher Größenordnung, von etwa 100 bis an die 1000 Kämpfern.
Auch politisch steht Poroschenko unter Druck. Sein Ministerpräsident Jazenjuk drängt ihn zu einer harten Haltung gegen die Separatisten. Der linken Abgeordnete Liebig und Experten im Westen sehen seine Position kritisch.
Er hat bei den Präsidentschaftswahlen sehr deutlich gewonnen. Und bei den Parlamentswahlen ist halt die Partei seines Premierministers Jazenjuk stärker geworden. Und diese Partei ist deutlich kritischer mit Russland, deutlich näher an der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und natürlich verunsichert das dann die Gesprächspartner, die mit Poroschenko verhandeln, weil er da Konzessionen macht.
Poroschenko hat an Glaubwürdigkeit in dieser Krise verloren, weil er sich nur bedingt darauf eingelassen hat, was die Basis seiner Partner ist im Westen, nämlich diesen Konflikt durch Verhandlungen zu lösen. Und er spielt immer wieder mit Verhandlungen und Konflikteskalation.
Doch die Ukraine droht nicht nur militärisch zu scheitern, sondern auch im Innern. Poroschenko müsste endlich mit der Oligarchenherrschaft Schluss machen. Allerdings, er ist selber einer. Und der Krieg verhindere Reformen, meint die Grünen-Abgeordnete Marie-Louise Beck.
Der Krieg begünstigt ihre Position. Wenn ein Oligarch wie Golomoyski die Stadt Dnipropetrovsk praktisch mit seinen privaten Finanzen verteidigt, dann kann Kiew einem solchen Oligarchen jetzt nicht mit einer Antikorruptionsinitiative kommen.
Die Rolle der Oligarchen sieht eher anders, Karl-Georg Wellmann, CDU. Einige Oligarchen seien inzwischen bereit, an Reformen mitzuarbeiten.
Oligarchen heißt ja vom Sinn des Wortes mitherrschen, Politik mitbestimmen. Das muss weg. Das war das Krebsgeschwür dieses Landes. Aber wir werden die Leute brauchen, um die Industrie aufzubauen wieder. Die haben ja die großen Werke. Und zu sagen, wir machen es gegen die oder enteignen die, dann würde die Korruption erst wirklich losgehen.
Petro Poroschenko, sein Zickzackkurs macht es der Bundesregierung schwer, der Ukraine auf dem Weg nach Europa zu helfen.
Herr Steinmeier, sind Sie enttäuscht? Ist Europa enttäuscht von Poroschenko? Hat er sein Land stärker dargestellt, auch sein Militär, als es eigentlich wirklich ist?
Also ich finde das etwas kurzsichtig. Man muss ja doch ein bisschen länger zurückschauen. Poroschenko muss mit dem umgehen, was ihm Timoschenko und Janukowitsch hinterlassen haben. Und das ist eine schwere Hinterlassenschaft innerhalb der Ukraine. Das ist nicht nur eine schwach ausgerüstete Armee, sondern es ist vor allen Dingen ein ökonomisch destabilisiertes Land, das auch schon vor der Auseinandersetzung um die Ukraine in einem wirklich bedauernswerten ökonomischen Zustand war.
Es gibt viele, die sagen, Putin ist der Gewinner in dieser Geschichte. Er hat den Osten der Ukraine. Und viele befürchten jetzt, dass er vielleicht jetzt auch nach dem Donbass, nach diesem für ihn strategisch so wichtigen Hafen Mariupol greifen könnte. Sehen Sie das auch so, die Gefahr?
Also das mit dem Gewinner und Verlierer sehe ich mit Verlaub auch ein bisschen anders. Die Ukraine war ein Land, was vielleicht nicht in jeder Hinsicht und unkritisch zu Russland stand. Aber jedenfalls durch die Auseinandersetzung um die Ostukraine ist die Mehrheit der Ukrainer mittlerweile doch weitgehend wendet sich ab von Russland. Insofern zweifle ich, ob Russland wirklich der Gewinner ist. Was Mariupol angeht, ich habe es aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, ob es den großen Masterplan im Kreml gibt, ein Drehbuch für den gesamten Verlauf des Konfliktes. War immer wieder zu sehen, dass auch situativ entschieden worden ist. Deshalb schauen wir jetzt auf die Situation. Wir haben eine gewisse Beruhigung der militärischen Auseinandersetzung. Und was Mariupol angeht, habe ich gerade vorgestern noch mal länger mit dem Generalsekretär der OSZE gesprochen. Der Kräfteansatz der Separatisten dort in der Region scheint nicht so stark zu sein, dass man im Augenblick von einem Marsch auf Mariupol ausgehen kann.
Frau-Walter Steinmeier, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen sehr.
Es war die bislang größte Mehrheit bei einer Abstimmung über eine Griechenland-Hilfsmaßnahme. Aber es gab auch die größte Anzahl von Gegenstimmen in Merkels Unionsfraktion. Viele Abgeordneten hatten die Faust in der Tasche geballt. Die Verärgerung und die Unsicherheit über das Verhalten der griechischen Regierung ist groß. Denn die Regierung von Alexis Tsipras versucht, den Spagat zwischen der Erfüllung ihrer riesigen Wahlversprechen und der Durchführung der mit der EU vereinbarten Reformmaßnahmen. Die Signale aus Athen sind verwirrend, das Auftreten des Finanzministers Varoufakis arrogant und selbstverliebt. Hat die Regierung Tsipras überhaupt die Kraft zur Umsetzung der Beschlüsse? Und wie reagieren die Griechen auf die harte Haltung der Bundesregierung? Aus Athen unser Griechenland-Korrespondent Peter Dahlheimer.
Die Antwort aus Athen auf das Votum des Bundestages kommt sofort. Noch am Freitagabend stellt Alexis Tsipras vor seinem Kabinett sein Provokationspotenzial unter Beweis. Das Wort vom zuletzt immer wieder abgelehnten Schuldenschnitt fällt zwar nicht, aber Tsipras spricht von einer Verringerung der Schulden. Und schon nächste Woche sollen soziale Erleichterungen für die Ärmsten auf den Weg gebracht werden. Die kosten zwar wenig, sagt der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Aristides Chatzis, aber wer wie Athen kein Geld habe, für den sei schon wenig zu viel. Doppelzüngig meint er, sei Tsipras wie alle griechischen Politiker zu Hause etwas anderes sagen als im Ausland. Ich nehme nicht ernst, was Tsipras im Kabinett erklärt hat, sondern das, was er im Ausland sagt oder was er mit ausländischen Politikern vereinbart. In den Meinungsumfragen hat Tsipras deutlich zugelegt seit der Wahl, von 36% auf 42%, so eine Umfrage vom Freitag. Die Art, wie er verhandelt hat, empfinden viele Griechen als heldenhaft. Wer sich auskennt, weiß aber, dass er tatsächlich nicht viel erreicht hat. Nicht mehr so strahlend wie früher wirkt der Held, als er am Freitag eine Delegation der Grünen erwartet. Die teilen in wichtigen Punkten die Auffassung der griechischen Regierung. Das wird auch beim Treffen mit Finanzminister Varoufakis deutlich. Stichwort Armut, Stichwort Reduzierung der Schulden.
Es geht darum, eine Schuldentragfähigkeit herzustellen, hier Sozialprogramme zu entwickeln, die den extremen Verwerfungen entgegenstehen. Und da braucht es einen längeren Atem.
Dass der griechische und der deutsche Finanzminister Freunde fürs Leben werden, danach sieht es nicht aus. Zu tief sitzen die Treffer des bisherigen rhetorischen und medialen Schlagabtausches. Die Parteizeitung von Syriza zeigt Schäuble in NS-Uniform und lässt ihn über Asche und Seife aus Griechen schwadronieren. Tsipras selbst entschuldigt sich umgehend. In Griechenland ist man andererseits massiv verärgert über die Kampagne einer deutschen Boulevardzeitung, die das Ende der Griechenlandhilfen fordert. Wir haben eine gute Beziehung zum deutschen Volk, wir haben aber ein Problem mit den deutschen Politikern, genauso wie mit unseren griechischen. Die Deutschen sind zu unnachsichtig mit uns, sie sollten flexibler sein. Mal sehen, was da rauskommt. Gestern schwört Tsipras das Zentralkomitee seiner Partei auf die jüngsten Reformvereinbarungen ein. Da darin zentrale Wahlkampfversprechen gebrochen wurden, wie das Ende der Kontrollen durch die Geldgeber, spürt er Widerstand in den eigenen Reihen.
Bei Syriza gäbe es eine ganze Reihe von linksradikalen Betonköpfen, meint Analyst Chatzis, aber die Mehrheit wolle an der Macht bleiben, auch wenn dies erhebliche Zugeständnisse verlange. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die griechische Fahne auf der Akropolis auch weiterhin über einem Euroland wehen wird. Rhetorische Abrüstung kann dennoch nicht schaden.
In Baden-Baden begrüße ich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Guten Abend, Herr Schäuble.
Guten Abend, Herr Debendorf.
Herr Schäuble, haben Sie noch Vertrauen zu den Herren Tsipras und Varoufakis? Hier in der Bevölkerung nimmt das Vertrauen langsam ab.
Da muss man sich nicht wundern, wenn man die Rhetorik zur Kenntnis nimmt, die man aus Griechenland zu hören bekommt. Aber das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist, worauf wir uns verpflichtet haben. Der Text, auf den wir uns mit Griechenland in der Eurogruppe vereinbart haben, ist völlig eindeutig. Und der und nur der ist die Grundlage der Zustimmung des Deutschen Bundestags. Und jede Auszahlung erfordert die einstimmige Entscheidung der 18 Mitgliedstaaten der Eurozone. In Deutschland haben wir eine sehr klare Regelung, ja, dass der Bundestag jeder Änderung zustimmen müsste. Das wird alles nicht stattfinden. Es gilt das, was wir vereinbart haben.
Der Bundestag hat ja mit seiner Entscheidung den Griechen sozusagen wieder eine Fristverlängerung eingeräumt. Haben Sie eigentlich Sicherheiten dafür, dass diese Regierung in Athen diese Zeit zur Umsetzung der Reform weiter nutzt?
Nein, Sicherheit habe ich keine, aber ich hoffe, dass sie es tun. Im griechischen Interesse, auch in europäischer Verantwortung, aber vor allen Dingen in griechischem Interesse. Das muss Griechenland wirklich wissen. Wenn sie Hilfsmittel wollen, müssen sie sich an das halten, was sie vereinbart haben. Griechenland hat eine Menge in letzter Zeit seine eigene Lage erschwert durch diese Rhetorik, die aus der Sicht von außerhalb Griechenlands schwer nachzuvollziehen ist.
Ihr griechischer Kollege Varoufakis hat nun auch die Rückzahlung von Staatsanleihen in Höhe von 6,7 Milliarden, die im Moment bei der EZB parken, in Frage gestellt. Man habe kein Geld, jeder wisse das. Ist das eine Drohung oder ist das sogar Erpressung?
Weder noch, denn er hat am Freitag unterschrieben, dass Griechenland alle seine Verpflichtungen vollständig und pünktlich erfüllen wird. Und er weiß, er muss es wissen, weil er Finanzminister in Griechenland ist. Er ist ja Professor für Ökonomie, also das weiß er alles. Sobald er die erste Zahlung nicht pünktlich leistet, ist es ein sogenannter Default. Und was dann für Griechenland passiert, das möchte ich an seiner Stelle nicht verantworten.
Wir haben es gerade in dem Beitrag gehört. Tsipras nimmt das Wort Schuldenschnitt nicht in den Mund. Er spricht von Schuldenreduzierung. Aber ist es nicht genau das, was er will, ein Schuldenschnitt? Viele Beobachter sehen das ja auch so.
Das mag so sein, dass er das will. Aber entscheidend ist, was wir vereinbart haben. Ein anderes können wir nicht machen. Wissen Sie, ich habe eine Verantwortung nicht nur für die Wähler in Griechenland, sondern auch für die Wähler und in erster Linie für die Wähler in Deutschland. Und wir haben klare Absprachen. Auf der Grundlage dieser Absprachen hat zum Beispiel der Deutsche Bundestag am Freitag eine Entscheidung getroffen, für die ich geworben habe, die sich aber alle Kollegen nicht leicht gemacht haben. Wenn man dann zum selben Zeitpunkt sagt, dass das alles gar nicht so gemeint ist, dann ist das kein sehr rücksichtsvoller Umgang mit uns. Aber wir sind nicht empfindlich. Wir hören nicht auf das, was in Griechenland gesagt ist. Aber wir bestehen darauf, dass das, was vereinbart worden ist, eingehalten wird. Da würde ich wirklich Neugierige warnen.
Wie wollen Sie eigentlich Ihre Parteifreunde und die Bevölkerung überzeugen, wenn es dann im Sommer ja zum Schwur kommt zur Auszahlung der Hilfsgelder?
Na, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die Griechenland sich verpflichtet hat zu erfüllen, dann haben wir gesagt, dann kann ausgezahlt werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird nicht ausgezahlt werden. Das liegt alleine in den Händen der Verantwortlichen in Athen.
Wird es eigentlich ein drittes Hilfspaket geben? Da wird ja auch schon spekuliert, sogar im Deutschen Bundestag.
Ja, aber Herr Tsipras hat ja gesagt, er möchte kein drittes Hilfsprogramm. Also brauche ich mir darüber den Kopf nicht zu zerbrechen.
Herr Schäuble, kommen wir noch mal zurück auf die Rhetorik. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, die Griechen täten Ihnen leid. Sie hätten eine verantwortungslose Regierung gewählt. Sehen Sie das heute auch noch so? Und haben Sie vielleicht Verständnis für den Unmut auch in Griechenland über eine solche Äußerung?
Ich habe es nicht ganz so gesagt, aber weil immer gesagt wurde, wir seien schuld an den Problemen, unter denen Menschen in Griechenland leiden müssten, denen es übrigens zum Teil besser geht als Menschen in anderen europäischen Ländern, die für Griechenland Solidarität leisten müssen. Das ist ja etwas, was man in Griechenland der Bevölkerung vorenthält, dass das Niveau von Sozialleistungen, von Mindestlöhnen in vielen Ländern der Eurozone deutlich unter dem griechischen Niveau liegt. Und dann habe ich gesagt, an den an dem ist schuld, die Griechen sind die Verantwortlichen in Griechenland über Jahrzehnte schuld. Und wenn ich jetzt sehe, wie die griechische Regierung in diesen Tagen seit der Entscheidung sich äußert öffentlich, dann hilft das ja auch nicht, das Vertrauen in den Finanzmärkten zurückzugewinnen. Irgendjemand muss ja Griechenland wieder Geld leihen und mit dieser Art von Reederei gewinnt man nicht sehr viel Vertrauen. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht sollte Griechenland schauen, dass man ein bisschen vor der eigenen Tür kehrt.
Herzlichen Dank nach Baden-Baden, Wolfgang Schäuble. Das Gespräch mit Wolfgang Schäuble haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Das war's für heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder, wie immer um 18:30 Uhr aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Tschüss.